Schönen guten Abend, auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann und dieses Thema bringen kann. Es ist ja nicht ein Thema über eine Sache, sondern ein Thema, es geht um Menschen. Und deswegen bin ich sehr ermutigt, auch so viele Leute hier zu sehen, weil es um Menschen geht. Wir wollen ja nicht eine Sache nur betrachten, sondern es geht uns heute um Ahmed, um Mehmet, um Mohammed, um Aisha, Hatice und Emine und viele andere. Ja? Es geht um Menschen, die wir besser verstehen wollen. Liebe für die Söhne Ismaels, das ist das Motto über den heutigen Abend und auch den morgigen Tag des Seminars. Und unter diesem Motto soll alles stehen. Es geht um Menschen, die wichtig sind und die wir besser verstehen wollen. Eduard, du kannst noch mal wegmachen, das ist gerade noch nicht dran. Ja? Ja, also zunächst mal möchte ich euch mitnehmen in so ein paar Ahas, also so ein paar vielleicht Überraschungen, was ihr vielleicht nicht so gedacht hättet. Weil es um Muslime geht, wusstest du schon, dass Muslime vor unserem Wertezerfall warnen? Also in den Moscheen warnen sie vor dem Wertezerfall unserer Gesellschaft. Sie spornen sich gegenseitig an, sich der christlichen Gesellschaft nicht zu stark anzupassen, um der Zerstörung der Familien entgegenzuwirken. Sie sehen die vielen kaputten Ehen und auch, dass für die alten Leute nicht gesorgt wird. Die alten Leute werden ins Altersheim gebracht und das geht der orientalischen Kultur total zuwider. Und sie warnen, sagen, passt euch nicht an, sonst werden auch eure Ehen kaputt gehen und für euch wird nicht gesorgt werden, wenn ihr alt werdet. Ja, also das so spricht man unter Türken, unter Muslimen über unsere Gesellschaft. Und Christen, das sind ja alle, die um uns herum leben. Und die Christen, die christliche Gesellschaft ist das, was sie sehen. Das war vielleicht ein Aha, was ihr vielleicht noch nicht so gehört habt. Wusstest du schon, dass noch viele Muslime glauben, dass die Dreieinigkeit lautet Vater, Sohn und Maria? Ja, viele Muslime glauben, dass wir glauben, also Dreieinigkeit ist Vater, Sohn und Maria, also sozusagen eine kleine Familie. Ja, und also immer wieder, wenn ich auch im Gespräch mit Muslimen bin, dann zählen sie mir das auf, die drei auf. Ja, und dann denke ich, Mensch, wie viele Jahrhunderte mussten vergehen, dass sich dieses Gerücht, diese Lüge immer so weitergetragen hat. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ein bisschen wenig miteinander reden. Dann kann sich so eine Lüge so lange halten. Also das ist auch eine weitere Lüge. Ja, wusstest du schon, dass für Muslime alle Deutsche Christen sind? Ja, also alle Deutschen sind Christen, weil das ist, für sie ist das, ich bin Türke, also bin ich Moslem. Ja, das ist eins. Nationalität und Religion. Und okay, wir haben auch ein paar Christen in der Türkei, aber das Normale ist, ein Türke ist Moslem. Und dementsprechend schließen sie dann auch auf uns, Deutsche, sagen, Deutschen sind Christen. Okay, die Christen nehmen ihre Religion nicht ernst. Sie sieht man ja, dass sie ihre Religion nicht ernst nehmen. Aber alle Deutschen sind Christen. Und deswegen sagen sie, passt euch nicht der christlichen Gesellschaft an. Ja. Und noch etwas Positives. Wusstest du schon, dass Muslime sehr wohl Interesse haben, die christlichen Feste kennenzulernen? Also, das ist etwas, da kann man schon gerne mit ihnen reden. Und das wollen sie auch gerne verstehen. Und wenn man mit ihnen Freund wird, dann kann es auch leicht passieren, dass man auf ihrem Fest auch mit eingeladen wird. Ja. Also Muslime haben schon oft auch Interesse an unseren Festen. Und das ist eine Gelegenheit, die man gut nutzen kann. Ja, so gibt es verschiedene Dinge, die vielleicht völlig neu für uns sind, wenn wir nicht viel Beziehung haben. Und es gilt, sich auf den Weg zu machen, Beziehung zu knüpfen, einander zu verstehen und dann kann man auch das Evangelium weitersagen. Ja. Jetzt im Folgenden möchte ich euch drei Gründe weitergeben, warum ich motiviert bin, das Evangelium den Muslimen weiterzugeben. Was treibt mich persönlich an, Muslimen das Evangelium weiterzugeben? Erstens, weil Gott gerade jetzt unter Muslimen wirkt. Weil Gott gerade jetzt unter Muslimen wirkt. Und wie Jesus mal gesagt hat, ich habe gerade noch die Stelle gesucht, aber nicht gefunden, er sagt, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Ja? Also Jesus tut nur das, was der Vater tut. Und Jesus hatte natürlich einen Draht zum Vater, da war keine Sünde dazwischen. Ja, der war zwar Mensch, aber da war keine Sünde, die ihn trennte vom Vater. Und er konnte immer schnell und gut Kontakt aufnehmen zum Vater. Und er hat immer nur das getan, wo er gesehen hat, der Vater macht gerade das. Und dann hat er da mitgemacht. Ja? Und wir würden sagen, wie der Geist uns leitet. Ja? Und das ist das, was mich motiviert. Weil Gott gerade unter Muslimen wirkt. Woran kann man das sehen? Dass Gott unter Muslimen wirkt. Nun, wenn wir in die Zeitungen reinschauen, dann sehen wir schon, wo die Krisenherde zurzeit sind. Es gibt auch noch Krisenherde, die sind nicht in der muslimischen Welt, aber die meisten sind in der muslimischen Welt. Und da gibt es Krieg, da fließt Blut, da kämpft eine Partei gegen die andere. Und da passiert gerade etwas. Und immer wenn solche Krisen passieren, ist Gott am Werk. Gott hat was vor. Gott wirbelt einen Zustand auf. Der Satan ist auch am Werk, aber Gott benutzt diese Krise, um Länder offen zu machen. Das haben wir gemerkt in ganz vielen Teilen. Einfach mal nur ein Beispiel, Syrien. Wir hatten Missionare von unserem Missionswerk in Syrien, jahrzehntelang keine Bekehrung. Jahrzehntelang tat sich fast nichts. Jetzt sind Syrer überall verstreut. Die sind in der Türkei, die sind in Deutschland, die sind in Jordanien und unsere Kollegen sind überall beteiligt und finden die Syrer an ganz verschiedenen Stellen. Und es gibt Bekehrungen, auch die syrischen Christen, es gibt syrische Christen, die also halt schon traditionell Christen waren, ja? Also aramäische Christen und chaldäische Christen. Die benutzt Gott jetzt gerade, um Muslime zu sich zu rufen. Gott benutzt diese Krise, das ist schrecklich anzusehen, Blut fließt, aber was passiert? Gott zieht. Er zieht jetzt die Syrer zu sich. Das ist Gottes Wirken. Ich könnte euch noch viele Beispiele bringen, ich bringe euch nur noch zwei. Ein weiteres Beispiel ist der Kosovo. Kosovo vor über 10 Jahren, auch jahrzehntelang, passierte gar nichts. Es waren einige Missionare dort. Es gab, soweit ich weiß, in den 90er Jahren gab es etwa 40 Gläubige, bekannte kosovarische Gläubige. 40. Dann kam die Krise. Serben haben gegen die Kosovaren gekämpft. Ihr könnt euch sicherlich noch erinnern. Dann Blut floss. Und irgendwann mal war der Konflikt zu Ende und der Kosovo wurde als neuer Staat ausgerufen. Viele Arbeiter kamen rein, mit Arbeiter meine ich Missionare. Ja. Arbeiter kamen ins Land. Wisst ihr, wie viele Gläubige es heutzutage dort gibt? 1200. Ja. Etwa 20 Jahren 40. Und jetzt 1200. Und etablierte Gemeinden, die ihre Arbeit tun und auch ja, die tätig sind. Ich kenne Leute persönlich aus dem Kosovo. Aber das größte Beispiel, was ich euch erzählen will, wo Gott eine Krise benutzt hat, ist der Iran. Habt ihr auch iranische Gläubige hier? Nicht? In vielen Gemeinden gibt es iranische Gläubige, auch in Deutschland. In Köln zum Beispiel ist ein ganzer Gottesdienst. Ja? Iraner kommen überall in der Welt zum Glauben. Wisst ihr, woran das liegt? Das liegt daran, dass also in den 70er Jahren eine Revolution stattgefunden hat. Der König wurde abgesetzt und es wurde ein religiöser Gottesstaat ausgerufen. Und diese Regierung hat immer wieder Druck auf das Volk gemacht. Sie müssen den Islam befolgen. Wenn eine Frau jetzt nicht ihren Kopf bedeckt und öffentlich in der Fußgängerzone ist oder draußen, dann kommt die Polizei und sagt, wo ist dein Tuch? Ne? Oder sogar verhaftet. Leute werden verhaftet. Also die Regierung hat die Daumenschraube angesetzt. Ja? Die unterdrückt das Volk. Sie müssen den Islam ausüben. Was passiert? Weltweit rennen förmlich die Iraner und sind auf der Suche nach einer Alternative. Sie haben die Nase voll vom Islam. Ganz viele Iraner. Es gibt auch Iraner, die bleiben Muslime. Aber ganz viele Iraner, die sind auf der Suche. Es ist eine innere Unruhe. Wir selber haben ja in der Türkei gearbeitet. Und Türkei ist ein Nachbarland zum Iran. Und die Iraner fliehen in die Türkei, um aus der Türkei dann in den Westen zu gehen. Also nach Europa oder nach Amerika. Und so versuchen sie sozusagen ein Visum zu kriegen in irgendeines der westlichen Länder. Manchmal dauert das aber länger. Dann sind sie einige Jahre in der Türkei. Wisst ihr, mittlerweile schätzen wir, dass die iranischen Gläubigen, die halt zum Glauben gekommen sind in der Türkei oder schon als Gläubige aus dem Iran geflohen sind, etwa gleich viele sind wie die türkischen Gläubigen im ganzen Land. Ja, also es gibt etwa 4000 türkische Gläubige. Ist nicht viel, nicht wahr? Für ein Land mit 76 Millionen. Also 4000 türkische Gläubige. Und etwa so viel, oder vielleicht schon etwas mehr, iranische Gläubige, die in der Türkei zum Glauben gekommen sind oder schon als Christen aus dem Iran geflohen sind. Warum? Weil Gott diese Krise benutzt. Er benutzt Druck, er benutzt Schwierigkeiten, um Menschen zu sich zu ziehen. Ich könnte euch noch ganz viele Beispiele erzählen. Gott benutzt Krisen, um Menschen offen zu machen, Länder offen zu machen. Und Psalm 2 spricht davon. Er zwingt die Leute in die Knie. Und die können sich immer noch die Faust zum Himmel recken und sagen, no, ich will nicht. Aber das ist Gottes Liebeswirken. Er benutzt Krisen, um Menschen zu sich zu ziehen. Und er tut noch etwas. Er benutzt nicht nur Krisen, sondern Gott wirkt weltweit übernatürlich. Dadurch, dass wir vernetzt sind mit vielen Missionaren, mit vielen Arbeitern in der islamischen Welt, wissen wir, dass Gott sich ganz vielen Muslimen im Traum zeigt. Viele Muslime, habt ihr schon gehört? Ja, ich sehe einige nicken. Viele Muslime träumen von Jesus. Stellt euch das vor. Sie träumen von Jesus, weil Jesus auch im Koran vorkommt. Und dann erkennen sie von der Beschreibung, wie Jesus im Koran beschrieben wird, erkennen sie, dass es Jesus ist. Manche erkennen ihn auch nicht, aber die wissen von diesem Mann in Weiß. Und viele Arbeiter erleben es, dass Muslime auf sie zukommen und sagen, ja, ich habe geträumt und kannst du mir den Traum erklären? Und viele Missionare erklären dann den Traum. Und manchmal ist es ein bisschen schwieriger zu erklären, aber oft ist das so ein Hinweis auf Jesus. Auch das macht Gott. Ich habe leider diese CD nicht mit. Es gibt so eine CD, wo verschiedene Beispiele erzählt werden, wo Gott Muslimen in Träumen begegnet ist und wie die dann zum Glauben gekommen sind. Und einen aus dieser CD mit den 5 Filmen, einen von denen kenne ich selber. Und andere Zeugnisse gibt es da auch noch auf dieser CD. Das ist auch, wie Gott wirkt. Warum bin ich motiviert, Muslimen das Evangelium zu bringen? Weil Gott am Werk ist. Gott wirkt gerade in der islamischen Welt. Und gerade IS, ja, diese Riesenkrise dort mit Syrien und Irak, wo der islamische Staat ausgerufen worden ist, das ist auch nochmal eine Herausforderung für jeden Moslem, sich neu zu positionieren. Warum? Weil diese radikalen Muslime sagen, sie wären die echten, die richtigen Muslime. Und jetzt müssen alle Muslime, auch die lockeren Muslime und friedlichen Muslime, die müssen jetzt sich neu positionieren. Wisst ihr, viele Muslime lesen nie im Koran. Sie lesen nie in ihrem heiligen Buch. Jetzt werden sie herausgefordert, mal im Koran zu lesen. Sie müssen sich positionieren. Was ist jetzt der wahre Islam? Der friedliche oder der halt mit dem Gewehr und mit Waffen sich ausbreitet? Und so sind Muslime jetzt herausgefordert, sich damit zu beschäftigen. Leute, ich bin froh, wenn Sie mal den Koran in die Hand nehmen. Ich bin froh, wenn Muslime mal anfangen, den Koran zu lesen, weil sie das nicht tun. Oft, wenn Sie eine Frage haben, was den Koran angeht, gehen Sie zu Ihrem Lehrer, den Hodja oder Imam. Ich sage, viele Muslime sind nicht korangläubig, sondern sie sind Hodja-gläubig. Sie glauben, was der Hodja sagt, aber sie lesen nicht drin. Und jetzt diese Ereignisse dort, die fordert sie heraus, auch in unserer Gesellschaft. Ja? Was für ein Moslem bin ich? So wie die oder ein anderer? Sie müssen sich selbst damit beschäftigen. Wenn sie bis jetzt sich nicht mit ihrem Glauben beschäftigt haben, diese Ereignisse jetzt fordern sie heraus, sich mit ihrem Glauben zu beschäftigen. Also, das motiviert mich, weil Gott unter Muslimen wirkt, deswegen da mitzumachen, was Gott gerade tut. Zweitens, ich bin auch motiviert, Muslimen das Evangelium zu bringen, weil die Fairness es erfordert, dass auch Muslime die rettende Botschaft hören. Wisst ihr, viele Muslime haben noch nie das Evangelium gehört. Sie können noch gar nicht Ja oder Nein sagen. Sie können noch gar nicht Nein sagen, weil sie es noch nicht gehört haben. Sie haben schon über ihre Hodjas, über ihre Lehrer, über das Christentum gehört. Nun frage ich euch, werden die Hodjas das Evangelium rüberbringen? Bestimmt nicht. Ja, sie werden Bruchstücke aus dem Christentum, aus der Bibel, werden sie weitergeben. Aber sie werden nicht das Evangelium rüberbringen. Also viele Muslime haben noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, Ja oder Nein zu sagen, weil sie das Evangelium noch nie gehört haben. Und mein Spruch ist so ein bisschen, warum sollen einige es 10-mal hören, wenn andere es noch nie gehört haben? Das betrifft natürlich Muslime in ihren Ländern, in den islamischen Ländern, aber wie Erwin schon gesagt hat, auch hier in Deutschland. Denn die Tatsache, dass sie hier in Deutschland sind, heißt noch nicht, dass sie das Evangelium gehört haben. Ich begegne immer wieder Muslimen, die keine Ahnung haben über das Evangelium. Die kennen den Weihnachtsmann, die kennen den Osterhasen, aber die kennen Jesus nicht. Ja? Die wissen, die kennen unsere Feste. Ja klar, viele Geschenke, Weihnachtsbaum, Weihnachtsschmuck, und Gebäck und Weihnachtsmann und Süßigkeiten. Aber was da passiert ist, wissen viele nicht. Und erst recht nicht, vielleicht wissen sie es noch über Weihnachten, aber erst recht nicht, was an Ostern passiert ist. Ich saß bei meinem türkischen Friseur Und dann, er schnitt mir die Haare. Und also türkische Friseure sind sehr zu empfehlen. Ja, also ich bin sehr überzeugt, dass die Besten sind. Jedenfalls sage ich dann, bin ich jetzt fertig für das große Fest? Und dann sagt er, wie, eine Hochzeit? Nein, Ostern. Ah ja, das Wort Ostern hat er schon gehört. Ja, er ist hier groß geworden, ist hier in Deutschland groß geworden. Ich glaube, hier geboren. Dann sage ich, weißt du, was an Ostern passiert ist? Er überlegt so, nein. Das finde ich aber schade. Yusuf, weißt du, an Ostern, da feiern wir den größten Sieg der Menschheitsgeschichte. Weil Jesus, der Messias, ist in diesen Tagen gestorben und dabei hat er sozusagen die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Und dann ist er wieder auferstanden nach 3 Tagen. Damit hat er den Tod besiegt und damit hat er auch den Scheitern. Scheitern, wer ist das? Satan. Ja? Ist gut, wenn man so ein paar Begriffe kann, aber man kommt auch ohne die klar. Ja? Und dann hat er den Satan besiegt. Scheitern. Ja? Und er hat den Tod besiegt, die Sünde, deswegen brauchen wir keine Angst mehr vom Gericht haben. Und Satan, den Feind der Menschheit, das ist der Siegestag, das ist unser größter Tag, weil da hat Jesus, der Messias, den größten Sieg errungen. Hast du das schon mal gehört, Yusuf? Nee. Aber es klang gut für seine Ohren. Und morgen im Seminar werde ich euch noch mehr erklären, wie kann man das so schlüssig. Wie kann man das so rüberbringen, dass es für einen Muslim relevant ist? Ja, dass es Sinn macht. Denn man macht es nicht bei einem Muslim nicht gleich, wie wenn man es zum Beispiel einem deutschen Heiden erklären würde oder einem anderen, der vielleicht christlich geprägt ist, aber gottlos lebt. Also man muss es bei Muslimen das schon ein bisschen anders machen. Das gleiche Evangelium, nur ein wenig anders angepackt. Und das werde ich euch dann morgen etwas eingehender erklären. Also, weil es die Fairness erfordert, dass auch Muslime die rettende Botschaft hören und auch hier in Deutschland. Wisst ihr, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr muslimische Arbeitskollegen habt, aber wer hat muslimische Arbeitskollegen? Ja, das sind doch einige, ja? Ihr müsst gar nicht mal eine neue Zeit zu investieren für einen neuen Dienst. Ihr müsst gar nicht mal Zeit reservieren für eine neue Arbeit, einen neuen Dienst. 8 Stunden am Tag verbringt ihr mit türkischen Kollegen oder mit muslimischen Kollegen. Sowas motiviert mich. Wenn ihr einfach mit neuen Augen, mit anderen Augen auf sie zugehen könnt, dann ist so viel gewonnen. Wisst ihr, bei Muslimen dauert das auch meistens, wenn sie das Evangelium gehört haben. Dann braucht es Zeit. Und dann müssen Sie es vielleicht nochmal hören und dann nochmal hören. Und irgendwann mal sagt es tiefer und immer tiefer. Und es braucht Jahre. Aber wenn Sie euch kennen, dann wissen Sie immer, wen Sie ansprechen sollen. Wenn der Heilige Geist Sie vielleicht wach macht in der Nacht und Sie erinnert werden an deine Worte, dann wissen Sie, du wohnst da und da und vielleicht haben Sie noch deine Handynummer. Aber die Zeit, die ihr mit ihnen verbringt, auf der Arbeit, möge das doch so eine Zeit sein, wo auch mal zwischendurch ein Same in ihre Herzen gesät wird. Fairness. Nicht nur Deutsche, die das Evangelium schon 10-mal gehört haben, sondern auch sie, dass sie es wenigstens einmal, zweimal gehört haben. Drittens. Was motiviert mich, Muslimen? Super. Vielen Dank. Wasser ist immer gut. Dankeschön. Drittens, was mich auch motiviert, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ja, was mich auch motiviert, Muslime das Evangelium rüberzubringen, ist Folgendes. Viele Muslime haben Ehrfurcht vor Gott, haben Respekt vor Gott. Habt ihr das auch schon so erlebt? Ja, ein Muslim ist für Muslime, das hat, man kann jetzt von der Bedeutung kommen, dass das Frieden heißt und so, ne? Aber was ein Muslim bedeutet, ist, er ist einer, der sich vor Gott niederwirft. Das ist im tiefsten Kern ist das die Bedeutung von Moslem. Sozusagen einer, der sich vor Gott niederwirft. Und das kennt ihr ja, das ist diese Bewegung, ne? Im Gebet. Erstmal so und dann runter auf die Knie und dann mit den Händen und mit der Stirn bis zum Boden. Dass die Stirn den Boden berührt. Und richtig fromme Muslime, die viel beten, haben hier eine Hornhaut. Ja? Das ist im tiefsten Kern die Bedeutung von dem Wort Moslem. Jemand, der sich vor Gott niederwirft. Und das ist dieses rituelle Gebet, was in der Moschee oder auch zu Hause passiert. Das ist die Niederwerfung vor Gott. Du bist Schöpfer, ich bin nur ein Geschöpf, du bist Richter und ich bin ein Mensch. Und das, was ich dir zu bringen habe, ist die Niederwerfung vor dir. Das ist jemand, ein Moslem ist in der tiefsten Bedeutung, ist das ein Betender. Also, was bedeutet Moslem? Das ist ein Moslem würde es sofort so hören, jemand, der sich vor Gott niederwirft, ein Betender. Also wenn du sagst, nein, ich bin kein Moslem. Was sie hören ist, du betest nicht. Ja? Also wenn ich gefragt werde, bist du Moslem, sage ich nicht ja oder nein. Ich sage, ich glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde und an den Richter und ich bete. Ja, also bist du Moslem oder bist du Christ? Dann kommt vielleicht die nächste Antwort. Ich sage auch nicht Christ oder Moslem, sage ich folge Jesus dem Messias nach. Den Gefallen müssen wir ihnen nicht gleich geben, dass wir ihnen eine Box geben. Ja? Ich folge Jesus dem Messias nach. Stimmt das? Ja, also jedenfalls, ich will einfach euch aufzeigen, ein Moslem ist ein Betender, einer, der sich vor Gott niederwirft. Als ich vor kurzem mit einem Moslem sprach, dann sagte er mir, weißt du, Gott tut so viel Gutes für uns. Wir haben den Tisch voll, wir haben genug zu essen und es geht uns gut, wir haben Familien. Und wir genießen das Leben und Gott will nur eins von uns. Nur eins, so leicht. Er will nur, dass wir beten. Und damit ist dieses Niederwerfung mit der Stirn bis zum Boden gemeint. Nur das will er. So wenig will er von uns und so viel gibt er uns. Also im Kern, ja, ist für einen Moslem, ist die Bedeutung Moslem ein Betender. Einer, der sich vor Gott niederwirft. Und wenn ihr Muslime kennenlernt, werdet ihr sehen, da ist Respekt vor Gott. Es gibt auch die vielen verweltlichten Muslime. Es gibt die lockeren Muslime. Aber im tiefen Kern haben sie alle eins und das Gleiche. Das ist, Gott ist mein Schöpfer und er ist mein Richter und hoffentlich wird er über die vielen Sünden hinwegsehen, die ich getan habe. Ja? Aber dieser Respekt, Schöpfer und Richter, das ist allen Muslimen klar. Und finden wir das in unserer Gesellschaft? Nicht immer. Da recken die Leute die Faust zum Himmel und sagen, wenn du ein Gott der Liebe bist und so weiter. Also das findet man bei Muslimen nicht. Da ist Ehrfurcht vor Gott, Respekt vor Gott und ein Grundverständnis davon, er ist Schöpfer und er darf alles und ich bin nur ein kleiner Wurm. Ja, ich bin nur ein Knecht. Und am Sonntag möchte ich euch da auch noch mit hineinnehmen, was der große Unterschied zwischen Knechtschaft und Kindschaft ist. Okay, jetzt wollen wir mal einen Einstieg machen und etwas anschauen, was auch sehr wichtig ist für die Beziehung zu Muslimen. Jetzt kannst du das einwerfen. Ja, für die Muslime, für unsere Begegnung mit Muslimen ist es wichtig, dass wir nicht nur wissen, wie wir das Evangelium rüberbringen. Es ist nämlich auch wichtig, dass wir einen Blick auf unser Herz machen. Auf dein und mein Herz ganz persönlich. Warum? Weil in unserem Herzen, muss man ganz schnell einen Schluck nehmen. In unserem Herzen hat sich schon eine Haltung aufgebaut. Und ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich vermute, dass ein paar Sachen da drin sind, die ich gleich nenne. Oft hat sich Muslimen gegenüber bei uns eine Überheblichkeit entwickelt. Wir kommen mit der Nase nach oben, begegnen wir Muslimen. Wir denken, ihr unterentwickelten Gläubigen. Und das ist in unseren Herzen. Was ist da noch? Da ist manchmal auch eine Ablehnung. Ich mag dich nicht. So wie du bist, mag ich nicht. Warum bist du nicht in der Türkei geblieben? Das mag auch da drin sein. Oder in anderen arabischen Ländern. Oder noch etwas mag da im Herzen drin sein. Angst. Richtige Angst. Und das finde ich in vielen Gemeinden. Panische Angst. Ja, so wie David, als der kommt und sieht, Goliath stellt sich hin und spielt mit den Muskeln und schreit ein bisschen rum und alle zittern und haben Angst. Ich finde in den Gemeinden Angst. Ich komme in den Gemeinden und ich sehe Angst. Das ist leider, ich finde es beschämend, wenn wir, der wir wissen, dass unser Name im Lebensbuch eingetragen ist, wenn wir Angst haben. Jedenfalls diese Dinge, die können in unserem Herzen drin sein. Und deswegen motiviere ich uns alle, nicht nur motiviere ich, ich finde es total wichtig, dass wir unser Herz anschauen. Denn wenn wir auf die Muslime zugehen, sie werden das in unseren Augen lesen. Ablehnung, Überheblichkeit, Angst, das werden sie in unseren Augen lesen. Das muss hier gar nicht geschrieben stehen, aber sie werden das lesen. Und ich möchte einfach einen krassen Satz sagen und sagen, bitte fang nicht an, das Evangelium Muslimen weiterzugeben, wenn du nicht vorher dein Herz angeschaut hast. Bitte, sag ihnen das Evangelium nicht mit einer Überheblichkeit, mit einer Ablehnung. Ja, denn das ist keine gute Nachricht. Das Herz anzuschauen ist sehr wichtig. Und da will ich jetzt mal anschauen, welche Feindbilder könnten in unseren Herzen drin sein. Stehe ich jemandem im Wege? Nein, ne? Okay. Verschiedene Perspektiven gibt es, wie wir Muslime sehen könnten. Muslime sind Terroristen. Ja, das könnten wir damit verbinden. Wir schauen in die Zeitung rein und sehen die Berichte und bis vor kurzem war das Wort Terrorist fast synonym für Muslim, für einen radikalen Muslim. Ja? Also mittlerweile wissen wir auch, dass es auch noch andere Terroristen gibt, aber das ist fast immer noch Terrorist, das muss wahrscheinlich ein Muslim sein. Wisst ihr, dass unter dem islamischen Terrorismus mehr Muslime leiden als andere? Also, wer müsste den islamischen Terrorismus am meisten fürchten? Muslime. Es sind viel mehr Muslime umgekommen durch Terrorismus als andere. Als Christen und irgendwelche anderen. die Taliban in Afghanistan, jetzt die ISIS, die kämpfen jetzt gegen die Kurden. Wer sind die Kurden? Das sind Muslime. Das ist eine ganz kleine Gruppe von Jesiden. Und die sind, weil die Jesiden Götzenanbeter für die Muslime sind, deswegen gehen sie viel härter noch gegen die Jesiden vor. Aber die ganzen Kurden, das sind Muslime. Hier kämpfen Muslime gegen Muslime. Unter dem islamischen Terrorismus leiden am meisten Muslime. Im Irak, Schiiten gegen Sunniten. Also, das könnten wir damit verbinden. Moslems sind Terroristen. Moslems sind fanatisch. Da lesen wir Berichte, wo aus der Moschee Leute aus der Moschee rauskommen und schnurstracks auf die Kirche zulaufen und die Kirche in Brand setzen. Und dann halt den auch Christen umbringen und so weiter. Ja, das sind Berichte, die zeigen uns, Muslime sind fanatisch. Muslime sind brutal. Dann gibt es Bilder, die auch ganz wahrheitsgemäß sind, dass islamische Terroristen und auch radikale Muslime Pistole und Koran zusammen hochhalten. Ja? Pistole und Koran, das ist für sie eins, so verfolgen sie ihre Ziele. Ja? Und mit einer Brutalität, die jetzt gerade in den letzten Monaten nochmal ein ganz neues Ausmaß genommen hat, wo die ISIS eben sich ausbreitet und Leute enthauptet und so weiter. Also die Brutalität, die ist auch schrecklich. Ja? Nur will ich jetzt schon mal dazwischen werfen, wer leidet unter dieser Brutalität? Hauptsächlich Muslime. Ja, die irakische Armee, die gegen die ISIS gekämpft hat. 700 Soldaten sind verschwunden. Und niemand weiß, wo die sind. Es sind Muslime. Muslime kämpfen hier gegen Muslime. Brutalität, ja, richtig. Aber lass uns hier nicht alle in einen Topf tun. Und Muslime sind frauenfeindlich. Dann sind natürlich die Bilder, die wir aus Afghanistan kennen, Frauen, die nicht mal ihr Gesicht zeigen dürfen, die alles verbergen müssen, die nicht zur Schule gehen dürfen. Und also so richtig frauenfeindlich. Okay, das mag bei uns drin sein, ne? Und das hat alles auch Wahrheit. Ist alles mit Wahrheit verbunden. Das haben wir nicht aus der Luft, sondern wir wissen, es gibt islamische Terroristen, die brutal sind, fanatisch sind und Frauenfeindlichkeit wissen wir, dass es die da gibt. So, wie sehen Muslime uns? Das ist vielleicht auch mal interessant. Die Christen sind Terroristen. Bis vor kurzem konnte man das noch nicht so sagen. Aber jetzt gab es eine terroristische Vereinigung, eine kleine Gruppe von Neonazis, nicht wahr? Oben die drei. Und die auch natürlich eine ganze Sympathisantengruppe hinter sich hatten, die über Jahre systematisch Dönerläden und türkische, kurdische Geschäfte angegriffen haben und Leute systematisch getötet haben. Es war die aus Nazi-Zielen, ja. Aber wie nehmen das Muslime auf, Türken und Kurden, wie nehmen die das auf? Ja, das sind die christlichen Terroristen. Und dann nicht zuletzt der Andres Breivik in Norwegen, der halt auf diese Insel da gegangen ist, wo viele Ausländer sich versammelt hatten und dort eben um die 70 Menschen umgebracht hat. Und auf seiner Webseite, er hatte ja so eine Webseite, da stand bei Religion, er wäre evangelischer Christ. Und der Pfarrer, der hatte seine Mühe und Not zu zeigen, ja, aber er ist nie gekommen und er hat nicht am Kirchenleben teilgenommen. Aber für diesen Andres Breivik, für den war das so, ich bin doch Norweger, also bin ich Christ. Und Muslime sagen, Christen sind Terroristen und sie haben auch Fakten dafür. Die Christen sind fanatisch und dabei erinnern sie sich sehr stark an die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge als deutsche und europäische Ritter sich auf den Weg gemacht haben, um das Heilige Land zu befreien. Und auf dem Weg sind sie durch muslimische Gebiete hindurchgekommen. In der Türkei vor allen Dingen. Dort haben die Kreuzzüge am meisten sich abgespielt. Und damals war das so, dass der Papst gesagt hat, wenn man ganz besonders große Sünden in seinem Leben schon vollbracht hat, dann kann man die wieder gut machen. Wie? Wenn man in den Heiligen Krieg zieht. Kommt das euch bekannt vor? Ja, also wenn man in den Heiligen Krieg zieht, das Heilige Land, also Israel, Palästina befreit und gegen die Muslime kämpft, dann kann man diese Sünden wieder gut machen. Und es sind dann in den zweiten, dritten Kreuzzügen, es gab drei, sind dann auch vermehrt eben solche Kriminelle, die das nochmal irgendwie gut machen wollten, die dachten, so kann ich meine Sünde wieder aufwiegen, indem ich mich für den Heiligen Krieg zur Verfügung stelle. Und diese Kreuzzüge, das ist für Muslime immer noch lebendig und für die Türken besonders. Für manche ist das so, wie wenn das gestern passiert wäre. Und Türken verstehen auch nicht, oder Muslime im Allgemeinen verstehen auch nicht, warum wir Jesus, das Leiden Jesu, auch noch so zeigen. Okay, dass Jesus gestorben ist, wenn wir das schon glauben, aber warum müssen wir das denn so immer wieder darüber reden und so weiter? Warum nicht? Weil sie das Evangelium nicht verstehen und es auch gar nicht gehört haben. Es ist wichtig, dass sie das mal entfaltet bekommen, warum das so wichtig ist. Warum das Blut Jesu unsere ganze Hoffnung ist. Aber deswegen sagen sie, Christen sind fanatisch. Christen sind brutal. Und da verweisen sie auf verschiedene Ereignisse, aber auch auf solche, wie zum Beispiel im Kosovo. Als die Albaner im Kosovo aufstanden und sagten, Schluss, wir wollen nicht mehr unterdrückt werden von den Serben, da entstand die Situation, dass christliche Serben, das war die christlich-orthodoxe Kirche, ne, dass die christlichen Serben gegen die muslimischen Albaner kämpften. Und das war dann recht schnell ein Religionskrieg. Und die Priester haben die serbischen Soldaten gesegnet und für die gebetet, wenn sie in den Kampf zogen gegen die Muslime. Und die serbischen Soldaten haben sich dieses Zeichen immer wieder so gezeigt. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Die Soldaten sich gezeigt. Sie gehen in den Krieg im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Und wenn dann Albaner getötet wurden, dann wurden immer wieder Albaner gefunden, wo mit Blut so ein Kreuz auf die Stirn, der auf den toten Albaner draufgezeichnet wurde. Dann ist natürlich verständlich, dass auch Muslime sagen, die Christen sind brutal. Und nicht zuletzt das, was in Bosnien auch passiert ist. Jedes Jahr wird sich daran erinnert, die Massaker von Srebrenica. Da sind Tausende von Muslimen umgebracht worden von den christlichen Serben und Kroaten. Ja, da waren Serben und Kroaten zusammen, haben gegen die Bosnier gekämpft. Und daran erinnern sie sich jedes Jahr und sagen, die Christen sind brutal. Das müssen wir uns nicht lange anschauen. Die Christen sind frauenfeindlich. Muslime können nicht verstehen, sie sagen, warum erlauben die christlichen Väter, dass ihre Töchter sich so entblößen, dass sie sich fotografieren lassen, dass sie ihren Körper so ausstellen. Und sie sagen, die Christen sind frauenfeindlich. Sie entehren die Frau. Und für Muslime im Allgemeinen ist es sehr, sehr wichtig, dass die die Töchter, dass die rein in die Ehe gehen. Bei den Jungs, da fängt die Heuchelei an, bei den Jungs sind sie nicht genau, überhaupt nicht. Viele türkischen Jungs haben ganz viel sexuelle Erfahrung, bevor sie in die Ehe gehen. Aber die Mädels, ganz wichtig, die müssen rein in die Ehe gehen. Das ist ihnen ganz Riesenehre. Also, und wenn was schief geht und das Mädel sich vielleicht befreundet und dann könnten sie bis zu einem Ehrenmord gehen. Weil dann die Ehre der ganzen Familie beschmutzt ist, weil das Mädel also schon vor der Ehe mit jemand anderem ins Bett gegangen ist. Und für die ist die Reinheit der Frau, vor allen Dingen der Mädels, ja, was ganz Hohes. Und sie sagen, die christliche Gesellschaft ist frauenfeindlich, weil sie ihre Töchter so für billig verkaufen, weil sie sie entblößen. Okay, haben sie recht? Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Also, was will ich damit zeigen? Ich will zeigen, dass die Feindbilder bei uns sehr stark ausgeprägt sind. Und ich vermute mal, dass der eine oder andere von euch auch gesagt hat, ja, aber das ist doch so. Richtig. Es gibt muslimische Terroristen und es gibt auch wirklich Frauenfeindlichkeit, ja. Und es gibt Brutalität. Aber wisst ihr, wenn wir diese Bilder haben und die richtig stark ausgeprägt sind, dann werden die uns hindern, wenn Mohammed vor uns steht, wenn Mehmet vor uns steht oder die Aisha oder Fatima, wenn die vor mir steht, dann, und ich dieses Bild habe von Muslimen, dann wird das mich hindern. Und wozu ich uns alle ermutigen will, ist, an das eigene Herz dran zu gehen. Und jedem Moslem, dem wir begegnen, eine neue Chance zu geben. Es kann sein, dass dieser Mann, der Ahmed, ein viel fürsorglicher Vater und viel liebevollerer Ehemann ist als ich. Ich habe türkische Väter entdeckt, kennengelernt. Von denen könnte ich mir eine gute Scheibe abschneiden. So fürsorglich, wie die für ihre Frauen gesorgt haben, von denen konnte ich lernen. Also ist wichtig, dass wir unser Herz anschauen und gucken, was da ist. Und jedem Menschen, der uns begegnet, eine neue Chance geben. Und wisst ihr, was dabei hilft? Es hilft, am Anfang nicht so schnell loszulegen und selber zu reden und selber zu verkündigen, sondern Fragen zu stellen. Deswegen ist eins der wichtigsten Dinge in der Begegnung mit Muslimen, Fragen stellen. Zeige dich interessiert. Lerne den anderen kennen. Lerne kennen, wie er denkt. Und weißt du, wenn das passiert, wenn du Fragen stellst, wenn du dich interessierst für ihn, was passiert dann? Er wird mit Liebe geduscht. Denn wer mag das nicht, dass man sich dass jemand anders sich für ihn interessiert? Das ist eins der wichtigsten Dinge in überall in der Begegnung mit allen Menschen. Wisst ihr, ich denke, die meisten von euch sind auch Russlanddeutsche, so wie ich. Und wenn man dann Leuten begegnet, auf der Straße oder auch in Gemeinden, und jemand stellt fest, ah, du bist Russlanddeutscher. Ja, ich bin Russlanddeutscher. Ich habe kein Problem, dazu zu stehen. Aber es tut mir nicht gut, wenn jemand sagt, ja, bei euch Russlanddeutschen ist das ja so. Wenn ich merke, er hat schon eine Schublade für mich, das tut nicht gut. Wer hat schon mal von euch diese Erfahrung gemacht? Keiner? Doch ein paar, ja? Also wenn man in die russlanddeutsche Ecke reingeschoben wird, das ist okay, ich bin Russlanddeutscher, ich habe auch kein Problem damit. Aber wenn der andere dann noch mir zeigt, ja, bei euch ist das ja so, so und so und so. Okay, ja, es stimmt schon ein bisschen, aber es ist verunsichernd, wenn jemand schon eine Box hat und mich schon kennt, bevor er mich kennengelernt hat. Also er hat eine russlanddeutsche Box, Man sagt, macht er die auf, tut mich da auch rein und macht die wieder zu. Boah, das tut so gut. Ja? Tut nicht gut. Und das Gleiche passiert mit Muslimen. Du magst vielleicht jemanden kennenlernen und das ist der friedlichste Mensch überhaupt. Hier, Kurden, die, ich habe mit Kurden gesprochen, natürlich, die haben jetzt am meisten gelitten unter der ISIS. Die sagen, das sind doch Tiere, die ISIS, ja, also die Terroristen im Irak. Das sind doch Tiere. Die distanzieren sich genauso stark wie du und ich von dieser Gewalt. Damit haben die nichts zu tun. Aber wenn wir den Muslim, der vor mir steht, wenn wir den gleich in die Ecke da rein tun, dann wird einfach nur passieren, dass du ihn furchtbar wehtust und ihn einfach in diese Ecke tust, weil du ihn in diese Ecke reinschiebst und es tut ihm furchtbar weh, dass er merkt, du schiebst ihn genau da rein. Er leidet unter den Terroristen, aber du hast ihn da reingetan. Deswegen, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen und Jesus bezeugen und von ihm weitergeben, sollten wir gute Fragesteller werden. Erstmal Studenten und später Lehrer. Erstmal zuhören und später auch selber reden. Das ist ein ganz wichtiges Ding bei Muslimen. Und wenn ihr auch nur das eine mitnehmt, ja, dann nehmt das mit. Ich habe auch eine Liste von ganz vielen Fragen, die werde ich auch euch geben. Eine Liste mit ganz vielen Fragen, das kann euch so anregen, welche Fragen man stellen kann. Aus welchem Land sie kommen, wie die Stadt und. Ja? Also so Interesse für den Menschen. Was passiert dabei? Du lernst den Menschen richtig kennen und fängst nicht gleich an mit dem Glauben und mit in eine Richtung, wo du noch gar nicht weißt, wo der andere ist. Und gut, das mal für den ersten Teil. Jetzt im zweiten Teil möchte ich euch noch motivieren, so viele wie möglich auch da weiter mit teilzunehmen. Im zweiten Teil werde ich euch heute den Islam, worum es im Islam geht, vorstellen. Also, was ist so das Wichtigste des islamischen Glaubens? Und ich verspreche euch, das wird sicherlich einiges, was ihr gedacht habt, überraschen. Okay, ich danke euch.